Ja, mir gefällt dieses Lied deshalb so gut, weil es geht um Veränderung. Ja. Gottes Wort verändert mein Leben. Darf es das? Soll es das? Ich hoffe es doch. Ja, leider kommen wir heute zum Abschluss dieser Serie tiefer. Schön, dass ihr noch einmal zahlreich da seid. Heute wird es ganz besonders. Wirklich. Und zwar beginne ich am Anfang mit einem größeren Abschnitt aus diesem Buch, obwohl der Gedanke, den wir dann miteinander anschauen werden, gar nicht so sehr Inhalt des ganzen Buches ist, sondern es war eine Aussage, die hat mich tief bewegt und der werden wir dann nachgehen. Und dazu, um das zu vertiefen, gehen wir dann in diesen Text hinein, den Dieter schon mit uns gelesen hat, nämlich den Schöpfungsbericht. Oder besser gesagt, den zweiten Teil des Schöpfungsberichtes. Aber wie ich zu all dem kam, das muss ich euch hier jetzt einfach vorlesen. Aus dem Buch Tiefer von D.C. Ortlund. Es geht ja darum, für die, die heute zum ersten Mal da sind, wie Christen echte Veränderung erleben können. Bleibende Veränderung erleben können. Und dann schreibt er da, es geht um das Thema Atmen, es geht eigentlich ums Bibellesen und Beten, ganz normal, gell? Und er sagt, wegen zusammen mit dem Bibellesen, gefallene Menschen kommen verdreht auf die Welt. Wir sehen uns selbst nicht so, wie wir tatsächlich sind. Wir sehen Gott nicht so, wie er ist. Wir erkennen nicht, was für uns echtes Glück bedeutet. Wir sind blind dafür, auf welches Ziel die Geschichte zuläuft. Uns fehlt die Weisheit, wie das Leben gelingen kann. Das Leben als Christ, unser Wachstum in Christus, ist nichts anderes als eine lebenslange Dekonstruktion oder Abbauen und Rekonstruktion wieder aufbauen von etwas, vom Leben. Wir dekonstruieren, was wir natürlicherweise denken, fälschlicherweise annehmen. Gleichzeitig rekonstruieren wir anstelle dessen die Wahrheit anhand der Bibel. Die Bibel ist dabei das universelle Profi-Werkzeug für alle Fälle, durch das uns der himmlische Architekt wieder so zusammensetzt, wie wir eigentlich sein sollten. Habt ihr es verstanden? Irgendwo, in dem leben wir, gell? Wir sind irgendwie in einer Welt, wo wir merken, irgendetwas stimmt einfach nicht. Und wir kennen die Bibel und da gibt es, oder bekommen wir die Antwort darauf. Woher unsere Verdrehtheit kommt und warum es Konflikte geht und das Leben kompliziert ist und so weiter. Und das Anliegen dieses Buches ist es, wie kommen wir da heraus? Wie rekonstruieren wir wieder, wie kommen wir wieder in den Zustand, den Gott haben will, der geprägt ist von vollkommener Liebe, Annahme, Wertschätzung, Ehre. Wie kommen wir in diesen Zustand? So fing das an, als ich das gelesen habe. Und dann lasse ich weiter. Wir neigen zu der Ansicht, wir seien auf dieser Erde, um uns einen Namen zu machen. Gell? In der Politik, Wirtschaft, der Mensch macht sich einen Namen. Er will eine Erfolgsgeschichte schreiben. Wie sieht das bei uns aus? Die Bibel demontiert diese Vorstellung und ersetzt sie durch die Erkenntnis, dass wir hier sind, um Gottes Ehre und seine Herrlichkeit zu verbreiten. Und das war der Satz. Wir sind hier, um Gottes Ehre und seine Herrlichkeit zu verbreiten. Nun, das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so, ja, weltbewegend neu. Und doch, mich hat dieser Satz wirklich sehr beschäftigt und er wird auch den heutigen Morgen ziemlich ausfüllen. Ich überschreibe ihn dann nachher. Nochmals zur, einfach zur Erinnerung, denn zum letzten Mal lesen wir diesen Satz noch einmal. Petrus, sein letzter Satz an seine Nachwelt, das ist der letzte Satz im 2. Petrusbrief, wo er den Christen ans Herz legt, so als eine Art Vermächtnis. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, aha, jetzt und für ewige Zeiten. Ihm sei die Ehre. Darum geht es. Dass dein und mein Leben Gott ehrt. Mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Reden, mit unserem Handeln. Und ich weiß, das geht dir wahrscheinlich wie mir auch, das ist nicht immer so. Und du denkst vielleicht, oft ist das zu wenig davon und so weiter. Heute gebe ich dir Anstoß dazu, wie kannst du ein Leben zur Ehre Gottes leben? Es geht dann weiter, noch nicht mal zu lange in dem Buch, es geht dann folgendermaßen weiter. Wir neigen zu der Ansicht, wir seien auf der Erde, um uns einen Namen zu machen. Haben wir schon gelesen, die Bibel demontiert diesen Gedanken, sondern Gott Ehre bereiten. Wir neigen dazu, sagt er dann, Gott werde uns annehmen, wenn wir ein bestimmtes Mindestmaß an persönlicher Tugend erreichen. Das müsst ihr gut zuhören. Gott werde uns annehmen, wenn wir ein bestimmtes Mindestmaß an persönlicher Tugend erreichen. Die Bibel demontiert, also baut sie drauf und demontiert das, das ist falsch. Gott nimmt uns an, wenn wir aufhören, ihm etwas aus uns selbst herausbringen zu wollen. Wir sollen seine Gunst auf der Grundlage des Werkes seines Sohnes empfangen. Und das kennen wir auch. Das ist ja klar, Jesus ist gestorben für meine Sünden. Ist so. Und ich habe auch da 2, 3 Bibelverse dazu, nicht eingeblendet, aber einfach aufgeschrieben. Ich lese sie euch vor. Wir sind errettet durch Jesus. Errettung. Ohne mein Dazutun. Wir müssen Gott also nichts bringen. Micha 7,19. Er wird sich wieder über uns erbarmen. Unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Passt auch gut zu unserem Bild, he? Achte darauf, was Gott tut. Er wirft unsere Schuld in die Tiefe des Meeres. Jesaja 1,18 spricht der Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, rot, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie so weiß wie Wolle werden. Neues Testament, Johannes. Der Teufel Johannes sieht Jesus. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Die ganze Sünde der Welt, sagt die Bibel. 2. Korinther 5,21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das sind Bibelstellen, die kennen wir, gell? Ja, er hat unsere ganze Lebensschuld ausgelöscht. Aber jetzt, ich wiederhole noch einmal, die Bibel demontiert, dass wir immer wieder an unserer Tugend arbeiten wollen, wie ein wenig bestätigen, dass wir durch Jesus von der Sünde befreit worden sind. Wir sollen wirklich ruhen in dieser Vergebung, ruhen in dieser Versöhnung. Unsere Gedanken nicht dauernd auf das ausrichten, was ist, ist jetzt das Sünde, ist jetzt das Sünde oder ist jetzt das Sünde? 2. Punkt. Wir haben in Jesus eine neue Existenz. Er sagt, wir neigen dazu, das ist jetzt der 2. Punkt, wir seien nicht viel wert und für den großen Lauf der Dinge unbedeutend. Das ist oft ja die Folge, oder? Wir empfinden uns als sündig und empfinden uns mies. Ja, Sünde ist mies. Aber wir sind ja gerettet. Unsere Lebensschuld ist durch Jesus vollkommen ausgelöscht, versenkt in die Tiefe des Meeres. Da denke ich immer an den Marianengraben. 10.000 Meter und mehr tief. Kein Mensch kommt darunter. Versenkt, weg. Gott denkt nicht mehr an meine Schuld. Heißt, ich kann jetzt sündigen. Und Gott denkt nicht daran. Das heißt nicht, dass es egal ist. Das ist ein anderes Thema. Aber Gott denkt nicht daran. Jetzt hast du wieder gesündigt. Sie ist ausgelöscht. Gott denkt an etwas anderes. Aber zuerst noch unser Denken, eben wir denken, wir seien unbedeutend. Die Bibel demontiert das. Wir werden in Gottes Ebenbild geschaffen, besitzen Würde und werden eines Tages in Herrlichkeit des Kosmos regieren, schrieb D.C. Ortlund. Also nicht sich für nichts achten, sondern uns in Gottes Ebenbild sehen, als Gerettete, als Erlöste. Erlöst uns Gott dazu, dass wir mies von uns selber denken, dass wir schlecht denken und denken, ich kann ja sowieso nichts. Klar, ich bete auch oft den Satz, Herr, ohne dich kann ich nichts tun. Aber tue ich dann nichts? Ich hoffe doch nicht, oder? Sondern wir handeln genau aus ihm heraus. Wir haben eine neue Existenz durch diese Errettung von unserer Schuld. Wir sind nicht Unbedeutende in dieser Welt. 2. Korinther 5, Vers 17, das ist dann die untere Auflistung. Darum ist jemand in Christus erlöst, gerettet. So ist er, so bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und ich weiß, den Satz wiederhole ich relativ oft. Der gehört vielleicht zu den 5 meistgenannten Versen, die ich hier oben zitiere. Ich weiß. Vers 18, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wir haben etwas zu tun. Wir sind Botschafter an seiner Stadt und wollen den Menschen sagen, kommt zu Gott, kommt in diese Erlösung hinein, kommt in dieses neue Leben hinein, das wir in Jesus Christus gefunden haben. Und Offenbarung 1, Vers 6 sagt Jesus selbst, und er hat uns, Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht, hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Und wir sollen jetzt da nicht als Priester rumlaufen, da mit Gewändern oder mit Kronen als Könige, also quasi. Und doch, stellungsmäßig vor Gott sind wir es. Bist du es? Das ist schon gegensätzlich zu dem Gedanken, zu der Ansicht, ach, wir sind ja sowieso nichts in dieser Welt. Mein Leben hat sowieso keine Bedeutung. Stopp, das stimmt nicht, dass du keine Bedeutung hast. Jeder Mensch. Und wenn du krank im Bett liegst als Christ, oder wenn du im Rollstuhl bist, Daniel lässt grüßen, gell? Du hast Bedeutung. Jeder Mensch als Kind Gottes hat Bedeutung. Und sie zu finden, das soll unser Bestreben sein. Um das geht es. Und nicht darum, ist das oder das und jenes Sünde. Wenn wir bestrebt sind, unsere Stellung in Christus uns zu unserem alltäglichen Leben zu machen, dann wird das Thema wegen der Sünde und Schuld gar nicht mehr so das Thema sein. Gell? Soweit D.C. Ortlund. Und diese Aussage von ihm, wir sind geschaffen zu seiner Ehre. Ein Mensch, der sich dauernd, noch einmal, ein Christ, der sich dauernd nur fragt, habe ich jetzt wieder gesündigt? Der dauernd nur ein Stück weit sich Asche übers Haupt streut, Herr, jetzt habe ich wieder gesündigt. Macht so ein Leben Gott Ehre? Oder ist das Leben, das sich fragt, Herr, was soll ich tun in deinem Reich? Für was bin ich da? Und wenn du dann aktiv wirst, von ihm Aufträge erhältst, tu das, tu dieses, tu jenes. Arbeite mit in meinem Reich, in meiner Gemeinde. Tu Gutes in dieser Schöpfung. Tu Gutes den Nächsten, deinen Menschen. Um das geht es doch. Lebe als Priester und König. In. Genau. Und mache ihm Ehre. Mir ist dann Folgendes aufgefallen. Zu diesen beiden Punkten. Wir verwechseln sie sehr oft. Noch einmal. Wenn ich mich da und nur frage, was ist Sünde in Gottes Augen, und bemühe mich dann ein gutes Leben zu leben, vergeude ich meine ganze Kraft da hinein. Aber
sich zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Diese Frage ist oft sehr nebensächlich. Und dabei soll gerade diese Frage entscheiden, um mein ganzes Sein bestimmen. Merken wir. Wir verdrehen das oft. Wir lassen Gott nicht Gott das tun und nehmen das an, was wir die ganze Zeit sagen, wie das Gnade errettet. Ja, dann sei aus Gnade errettet. Und kümmere dich nicht darum, um deine Schuld und Sünde. Die tust du sowieso, ich weiß. Und dann bitten wir auch um Vergebung, klar. Wir haben einen Heiligen Geist. Aber ist dir noch nie aufgefallen, je weniger du sündigen willst, umso mehr tust du es. Je mehr, dass du aber nach Gottes Reich trachtest und nach seiner Gerechtigkeit, Matthäus 6, 33, umso weniger wirst du sündigen und Freude und Erfüllung in deinem Glaubensleben erfahren, weil du wirst aktiv für das Werk des Herrn sein. Wir verdrehen das oft. Das ist mir bewusst geworden. Soll nicht so sein. Jetzt geht es aber weiter. Wir kommen jetzt zum Schöpfungsbericht. Nun, als ich das gelesen habe da von diesen Orden, da kann man so wie ein Geistesblitz Gott die Ehre machen, Gott ehren. Und mein Schuld- und Sündenproblem ist ja ausgelöscht. Wo finde ich also ein Beispiel, wie lebt man dann als Gerechter? Als Gerechte, von Sünden befreit, weil Gott mich ja erlöst hat, von meiner Lebensschuld. Und da kam ich auf Adam und Eva. Die ersten Menschen, die lebten, die waren gar nicht konfrontiert am Anfang mit Schuld und Sünde, gell? Also lebten sie in Gottes wunderbarer Schöpfung und ihm zur Ehre. Und das wollen wir uns näher anschauen. Im Übrigen, wir machen wirklich eine große Schau. Ihr wisst ja, ich lese ja Bücher, gell? Das ist das eine, oder? Und so ein Buch besteht ja aus einem Cover, der Titelseite und aus der Rückseite. Passt wunderbar als Analogie für die Bibel. Die Bibel, jetzt einfach so die große Geschichte gesehen, oder? Weil das müssen wir immer wieder uns vor Augen halten. Die große Geschichte Gottes sehen. Sie beginnt mit einem Titelbild. Das Paradies. Die Titelseite. Um was geht es da? Die Titelseite soll, die hat meist nicht sehr viele Informationen. Schon einige, aber es soll den Gewunder wecken. Das Paradies, Eden, das wir jetzt miteinander anschauen werden, soll den Gewunder wecken. Die Rückseite des Buches, hier erfahren wir mehr Details über das Buch, über den ganzen Inhalt. Und ist dir schon aufgefallen, die Bibel beginnt mit dem Paradies und sie hört auf mit dem Paradies. Sie beginnt in dem Zustand und hört mit dem Zustand auf, in dem Gott uns haben will. Und dazwischen ist die große Geschichte Gottes. Vom Abfall der Menschheit, des Menschen und der Rettungsaktion Gottes in Jesus Christus. Und deshalb gehen wir jetzt an den Anfang und wir werden auch immer mal wieder die Verbindung sehen zum letzten Teil der Bibel. Einfach um zu sehen, wir kommen ein Stück weit in Adam, wir kommen von Gott, wir kommen vom Paradies und als Christen enden wir im Paradies, im neuen Jerusalem. Neue Himmel, neue Erde. Und deine Geschichte ist einfach dazwischen. Wie leben wir die? Spannend, genau. Ja, 2. Petrus 3,13. Ich habe dann schon den Vers gelesen. Im Übrigen ganz oberst habt ihr die Aussage, damit ihr sie nicht vergesst, zu Gottes Ehre leben. In 2. Petrus 3,13, das ist ja nur ein paar Verschen vor diesem letzten Wort des Petrus, habe ich dann festgestellt, Petrus hatte genau diese Blickrichtung ja auch. Am Ende seines Lebens sagt er den Christen, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Spannend. Und in dem Zusammenhang sagt er dann, wachset im Glauben, wachset in der Kenntnis von Jesus Christus. Was, eine Frage an euch, ein bisschen interaktiv, was kommt dir in den Sinn, wenn du an Paradies denkst? Können wir da kurz ein paar Stichworte hören? Was denkt ihr da?
Baum des Lebens,
genau. Sonst noch?
Frieden.
Frieden, ja. Sonst noch?
Freude.
Wie?
Freude.
Freude, ja, genau. Noch ein bisschen praktischer.
Nahe
bei Gott, genau, ja, da kommt so ein wichtiger Punkt an, genau.
Liebe.
Liebe, ja. Sonst noch? Wie?
Herrliche Vegetation, herrliche Blumen.
Ja, genau, das ist doch einfach herrlich, wunderbar. Genau. Ja, gibt so viele Analogien, gell? Irgendwie steckt das in uns drin. Das Paradies. Ein schöner Ort, gell? Und wir bringen das ja in den Zusammenhang mit den Ferien und so weiter. Das ist so. Nun, wenn wir uns jetzt Gedanken machen dann über das Paradies, über Adam und Eva, über Eden und habt es auch immer im Blick da, beide, gell? Nicht nur vorne, hinten wird es genau gleich sein. Und wenn ich euch die Frage stellen würde, ja, wie stellst du dir neuen Himmel, neue Erde vor, würdet ihr wahrscheinlich genau dasselbe sagen, oder? Liebe, ein Baum des Lebens, kommt mir das sogar auch vor, gell? Im Buch der Offenbarung. Es geht um Gott und die Beziehung des Menschen. Es gibt ganz gehörig viele gleiche Dinge. Etwas habt ihr nicht gesagt, der Strom. Ein Strom wird da genannt, kommen wir dann noch darauf und so weiter. Leben, Edelsteine, Gold kommt davor. Es geht vor allem um die Beziehung des Menschen zu Gott. Genau. Und wie gesagt, wir bringen das oft in Verbindung eigentlich mit Ferien, mit nicht arbeiten, das Leben genießen und und. Und diese Vorstellung, sowohl vom ersten Paradies wie auch vom zweiten Paradies, da muss ich auch ein bisschen enttäuschen. Das stimmt gar nicht so. Es ist schon schön. Es ist sehr schön. Es ist total erstrebenswert, dorthin zu kommen. Aber wisst ihr, wenn man vom Paradies die Vorstellung hat, ja, das ist so ein bisschen eben so, wenn wir jetzt da reinsitzen in den Ferienstuhl, passt die Deko sehr gut dazu. Gell? Paradies heißt einfach ausruhen, lebenlange Ferien, keine Verantwortung. Das ist manchmal schön, keine Verantwortung zu haben, ja. Oder? Das Leben genießen und so weiter. Das stimmt so nicht. Das stimmt nicht. Und vor allem, wir denken dann, ja, wenn wir dann in neuen Himmel, neue Erde, neuen Jerusalem sind, ja, dort singen wir Gott irgendwo mit den Harfen und so weiter. Und all diese Dinge, das stimmt einfach nicht. Doch, wir loben Gott, wir ehren Gott. Und es ist ein wunderbarer, schöner Ort. Aber es geht darum, wir haben Aufgaben. Es gibt Arbeit dort, es gibt Dienst dort, es gibt schöne Zeiten dort. Es gibt, ja, das Böse nicht mehr. So frei, zugänglich wie heute. Das Böse gibt es immer noch. Sowohl im Paradies vorher, wie auch im Himmel. Gibt es das Böse noch, aber es ist im Feuersee. Es ist gebunden, es ist geortet, oder? Es ist nicht mehr frei den Menschen zugänglich. Es verführt uns nicht mehr, es versucht uns nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. So nebenbei. Gehen wir ein bisschen eben zu Adam und Eva und habe fünf Punkte, die wir miteinander anschauen wollen. Wie war es damals? Und eben der Gedanke ist, wie können wir Gott ehren? Wie konnte Adam und Eva, wie konnten die ersten Menschen Gott ehren in ihrem sündlosen Zustand? Denn du und ich, wir sind auch in einem sündlosen Zustand. Durch Jesus. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Noch einmal, gell? Versteht mich da nicht falsch. Aber in Jesus sind wir doch frei von aller Schuld. Deshalb, noch einmal, beschäftigen wir uns nicht dauernd mit der Sünde, sondern was gibt's zu tun? Gott, in deinem Reich, in deinem Heiligtum. Wie gesagt, es gab Aufgaben. Und die eine war, Gott setzte sie in einen Garten. Wir können jetzt den Text nicht noch einmal nachlesen, das hat Dieter schon gelesen, im Kapitel 2 von 1. Mose. Und das ist ja der zweite Schöpfungsbericht. Und hier steht dann, dass Gott den Menschen in einen Garten setzt. Einen Garten. Gibt es Bäume und so weiter und so fort. Genau. Und hier wird dann in Vers 10 ein seltsamer Strom erwähnt. Und ich blende das Bild ein bisschen jetzt schon ein. Kommt dann nachher später noch darauf, was das bedeutet, aber dass wir das vor Augen haben. Jetzt oben das Paradies. Nehmt das nicht als Bild vom Paradies. Es geht um die Symbolik des Paradieses, um die Dinge, die genannt werden. Weil es gab natürlich viel mehr Bäume und so weiter dort oben, gell? Aber diese werden speziell erwähnt. Aber es geht mir jetzt um diesen Strom. Hey, mir sind da ein paar Dinge aufgefallen, die habe ich noch nie vorhin gelesen. Gell? Dieser Strom in Eden, der hat keine Quelle. Ist das normal? Normal, ein Strom, ein großer Fluss, ist wirklich von einem großen Fluss die Rede dort, oder? Der beginnt doch in der Quelle, kleiner Bach, und wird immer größer, größer, größer. Gell? Da ist einfach ein Strom. Das ist das erste Komische. He? Das zweite Seltsame ist, er teilt sich in vier Arme. Normalerweise, wenn ihr eine Landkarte ansieht, ist es doch genau umgekehrt, oder? Du hast vier Bäche, die führen in einen Strom. Hier ist genau umgekehrt. Seltsam, nicht? Ja, es ist auch Eden, es ist auch das Paradies, das Gott gemacht hat. Und da sind die Dinge halt ein bisschen anders. Könnte man jetzt auslegen, was wie auch immer. Kann gut sein, dass es ein Stück weit in die Richtung geht. In Eden, in diesem Garten, hier ist der Beginn von diesem Strom und er geht hinaus in die Welt. Gell? Also Adam und Eva sollten Gärtner sein. Sie hatten Aufgaben. Sie sollten auch den Garten, kennen wir, bebauen und bewahren. Bebauen und bewahren. Da gibt es was zu tun. Nun, das ist interessant. Diese Flüsse werden ja, die hat das gut vorgelesen, werden benannt. Sie haben Namen. Und drei davon kennen wir heute noch. Wohl der eine, der Gishon, wird als Nil bezeichnet. Und der Tigris und der Euphrat, die kennen wir. Da wissen wir, wo sie sind. Das Spannende ist ja auch noch, beim einen wird bewusst gesagt, der ist dort bei Assur. Und wer hat das jetzt geschrieben? Das war Mose. Der lebte einige Jahrhunderte nach Eden, nach der Sintflut. Deshalb, wenn jemand sagt, das Paradies von Eden lag damals im heutigen Irak, ist das wahrscheinlich gar nicht so falsch. Denn es wird dort ein Ort genannt. Aber das ist nur nebensächlich, oder? Was wir aber sehen, ist das, wenn wir heute dorthin gehen, sehen wir, oh, wie groß war denn eigentlich diese Aufgabe, diese Garten bebauen und bewahren Arbeit. Wenn das die ganzen Flüsse beinhaltet hätte, wäre das ein riesiges Gebiet gewesen. Unmöglich, dass sie das so bewerkstelligen konnten. Der Garten war also ein wenig kleiner. Aber die Flüsse gehen da hinaus. Das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, geht hinaus in die Welt. Für das können die beiden Ströme stehen. Aber das nur, könnt ihr selber auch noch mehr Gedanken machen. Wo lag aber die Quelle? Oder der Anfang zumindest von diesem Strom? Da gehen wir jetzt in diesen zweiten Bericht hinein. Eben, der hintere Bericht da, von der Offenbarung. Und da lesen wir etwas sehr Spannendes. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Da haben wir den Strom wieder. Ich sage jetzt eben dem zweiten Paradies, ich meine damit das neue Himmel, neue Erde. Und hier beginnt eben dieser Strom bei Gott. Und als ich das so gelesen habe, da kam eben dieses Bild wieder in den Sinn. Das habe ich vor vielen Jahren in einem Buch gesehen, das in meiner Bibliothek ist, im Büro hinten, von Randall Price. Ist dieses Buch, da geht es um das Heiligtum, das ihr unten seht, die Stiftshütte und später auch den Tempel. Und er hat dann geschrieben, und jetzt habe ich es gecheckt, habe es verstanden. Er hat geschrieben, die Reihenfolge von der Stiftshütte, wie jemand dort in das Heiligtum kam, mit den beiden Vorhängen, mit dem Leuchter und dann mit der Bundeslade, gleicht dem Paradies. Nach dem Sündenfall, mit dem Schwert des Feuers, mit den Cherubin, gell? Die Cherubin haben wieder auf den Vorhängen, und der Baum des Lebens. Gehen wir jetzt nicht näher darauf ein. Aber er hat dann gesagt, Randall Price, Eden, das war Gottes Heiligtum. Das erste Heiligtum Gottes. habe ich vorher noch nie so wirklich verstanden und gesehen. Gottes Schöpfung. Ein Ort, wo es um seine Ehre geht und seine Herrlichkeit geht. Warum hat Gott diese Welt geschaffen? Wir denken, ja klar, dass es uns Menschen gibt und dass wir ein schönes Leben haben, ein gutes Leben haben. Ja, auch. Aber Gott wohnt dort. Es sollte alles zu seiner Ehre dienen. Die Welt, die Gott geschaffen hat, ist sein Ort, sein Heiligtum, in dem wir ihn ehren können. Und deshalb sollten die Menschen diesen Garten bebauen und bewahren. Sie hatten also Aufgaben. Sie waren eine Art Gärtnerpriester. Es geht um ein Heiligtum, wo man Gott ehrt. Können wir daraus schließen? Du, deine alltägliche Arbeit, tust du es als Gottesdienst? Gott zur Ehre arbeiten? Gib das nicht deinem Arbeiten, egal was du tust, solange es Sünde ist. Klar. Gell? Aber egal was du tust, tust du es Gott zur Ehre, ihn zu heiligen, ihn groß zu machen, für ihn. Und ich denke, es kommen auch doch auf gewisse Bibelstellen in den Sinn, die genau das sagen im Neuen Testament. Gell? Ich weiß, die Umstände sind manchmal schwierig. Das gibt deinem Leben Tiefe und Sinn. Es ging dann weiter. Gott hat also diesen Menschen in diesen Garten gestellt, der ein Ort sein sollte, der das Wasser des Lebens, dieser Strom, hinausfließen soll, oder? Dass Menschen wahrscheinlich hinzugefügt werden oder diesem Fluss entlang zum Heiligtum Gottes kommen, zum Baum des Lebens kommen. Menschen, die da später entstanden wären, wie auch immer, vor dem Sündenfall, als Gott gedacht hat. Es gibt noch ein paar spannende Fragen, oder? Also, Gott gab, ein zweiter Punkt, ich kann euch Gott ehren, es gab ein Gebot, was zu tun war und was zu lassen war. Was zu tun war, haben wir gehört, aber was zu lassen war, das ist die Geschichte mit diesen zwei Bäumen. Esst nicht von dem einen. Haben wir schon viel darüber auch gehört und gelesen. Genau, Paradies heißt, es gibt was zu tun, es gibt auch was zu lassen. Pass auf. Es ist wie in deinem Garten. Kürzlich waren Monika und ich da, haben da ein bisschen Ordnung gemacht in unserem Garten. Und dann Monika gesagt, fass das nicht an. Ohne Handschuhe. Das war die Wolfsmilch. Kennen die einen die anderen vielleicht, wenn man da den Saft von dieser Pflanze da in die Hand bekommt, kann es einen Ausschlag geben. Pass auf. Und so sagte Gott auch, pass auf. Ihr dürft von allem essen, aber von dem nicht. Okay. Gott gibt Gebote. Gott gibt sein Wort. Das können wir auch für uns nehmen, dass Gott uns sein Wort gibt. Und wenn wir jetzt diese Situation uns vor Augen führen, wie liest du die Bibel? Lese ich sie als, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht? Oder liest du, was sollen wir tun in Gottes Augen? Was hat er uns für Aufgaben? Der Garten war übersät von guten Dingen, die man essen konnte. Nur etwas nicht. Und merkst du, wie oft lesen wir die Bibel und sehen, das darf ich nicht und das darf ich nicht und sehen gar nicht, was wir eigentlich tun sollen. Was Gott gerade gesagt hat, da sind wir wieder bei diesem alten Denken, oder? Dieses moralinsäurige Denken, hat jemand mal gesagt, oder? Dass wir immer darauf schauen, dass wir keine Fehler machen. Und das geht es gar nicht. Gell? Sondern darum, was wir tun sollen in Gottes wunderbaren Garten. Sehe ich das viele, das ich nach Gottes Wort tun darf, oder sehe ich nur das, was ich nicht tun soll? Sehe ich, wie Gott mir viele Dinge zum Verwalten gibt, oder sehe ich nur die Verbote? Verbote, die ihr Recht haben, die mich bewahren vor dem Bösen. Wir kennen die Geschichte, was dann passiert ist. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum dritten, oder das auch zusammenfassend, wie können wir Gott ehren? Indem wir halt tun, was Gott in seinem Wort sagt. Schlicht und einfach. Es tun. Täter des Wortes sind nach Jakobusbrief. Der dritte Punkt, es gab eine Aufgabe, die Tiere kennenzulernen und zu benennen. So geht das dann weiter. Und das ist spannend bei diesem zweiten Schöpfungsbericht, wie nämlich Gott den Menschen mitnimmt beim Erschaffen dieser Welt. Das sehen wir im ersten Bericht, Kapitel 1, weniger. Deshalb ist eigentlich der zweite Bericht der Schöpfung viel detaillierter und von dem her auch Aussage, beinhaltet er mehr Aussage. Also das mit diesen Tieren, da fragte ich mich schon, wie macht der Adam das, oder? Ich meine, es kommt ein Elefant und der wusste nicht, dass das ein Elefant ist. Und wie kam er dazu, diesem Tier Elefant zu sagen? Oder die Giraffe? Oder der Schmetterling? Gell? Okay, Schmetterling. Das kommt jetzt schon ein bisschen darauf an. Wir denken, ja, da kamen die ganzen Tiere, oder? Da kam der Wurm angekrochen, hat den Wurm den Namen gegeben. Oder irgendwelche Käfer, gell? Nein, das steht gar nicht in der Bibel. Es war nicht so. Muss ich euch vielleicht ein bisschen enttäuschen, dass da alle Tierarten zu Adam kamen und er allen Tieren den Namen gab. Da müsst ihr den Text genau lesen. Da steht von drei Arten, größeren Gruppen von Tieren. Es ist die Rede von Nutztieren, von Vögeln, fliegenden Tieren und von wilden Tieren. Wilden Tieren. Viel Tiere, also das sind die du nicht als Haustiere benutzt hast. Diese hat Gott gesendet. Und das kommt das Ganze im Zusammenhang vor, dass Gott dem Adam eine Hilfe machen will. Okay, der kurze, also einfach noch ein bisschen zur Klärung diesbezüglich. Hat mich auch in dem Sinne Klärung gegeben. Aber wie auch die Namen kamen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber das Spannende ist dann, dass er auch bei Petrus, habe ich das nicht hier, habe ich nicht eingeblendet, glaube ich. Hä? Bei Petrus haben wir eine Aussage, aus dem Skript habt ihr die aufgeschrieben. Auch Petrus, vielleicht vorher noch kurz wegen den Tieren, genau. Da kann man einsetzen, die Nutztiere, das sind die Haustiere. Kühe und so weiter, Hunde, Katzen und so weiter, dass man alle unter Nutztiere verstehen kann. Tiere, die nützlich sind zum allgemeinen Leben. Dann kamen die Vögel, kann man sich auch noch vieles vorstellen. Und dann kamen die wilden Tiere. Und stellt euch, also, ich weiß hier, da kam der Dinosaurier. Und ich kann mir vorstellen, weißt du, all die Tiere und das Paradies, man stellt sich das vor, irgendwie alles so niedlich und hat alle gestreichelt und so weiter und so fort. Ich glaube, da waren durchaus auch Tiere dabei, die waren doch ein bisschen respekteinflößend. Eben, der Dinosaurier zum Beispiel und so. Und da gab es nicht nur eine Sorte, da gab es ja verschiedene Sorten davon. Okay. Das brachte mich eben auf diesen Gedanken, was Petrus im zweiten Petrusbrief im Kapitel vorher sagte, als er über Verführer sprach und diese dann wie unvernünftige Tiere nennt, von Natur zum Fang und Verderben geboren. Wir sind geschaffen, nicht nur, dass wir Gottes Garten schauen, sondern dass wir auch mit den seltsamen Wesen, die er geschaffen hat, den Umgang hinkriegen. Du sollst auch ein Zoologe sein. Ich weiß nicht, wie dein Verständnis von Tieren ist. Aber stell dir einmal Adam und Eva vor. Zuerst mussten sie all die verschiedenen Kräuter und Pflanzen kennenlernen. Also wir haben einen Garten zu Hause, einen Schrebergarten. Und meine Frau schimpft dann ab und zu mir mal, weil ich die Dinge falsch rausreiße und umgekehrt das Falsche wachsen lässt. Ist wirklich kompliziert, die ganze Geschichte, gell? Mit den Garten und Pflanzen. Die mussten das kennenlernen, durften das kennenlernen. Und dann kam die ganze Tiergeschichte. Ich bin ja froh, dass ich nicht in einem Zoo arbeiten muss. Aber die beiden Menschen, die mussten das, durften das, gell? Sie waren nicht nur Gartenpriester, sondern auch Zoologen. Tiere kennenlernen, den Umgang mit ihnen lernen in dieser Schöpfung. Wunderbare Analogien eigentlich auch für unser Leben. Wie stehst du zu Tieren? Hast du jetzt ein bisschen gespaltenes? Ja, eine Katze geht vielleicht noch. Einen Hund da, den Gacki zusammennehmen. Ich würde nie einen Hund haben wollen, oder? Also, du gehst so laufen mit dem, musst du da und da den Kot zusammennehmen. Ah, also, unglaublich. Gell? Tiere, aber irgendwie einfach, sie gehören zu Gottes Schöpfung, alle Tiere, und er hat sie gemacht, sogar die Fliegen, gell? Obwohl die kamen ja wahrscheinlich nicht unbedingt zu Adam, hat ihnen den Namen gegeben, wie auch immer. Keine Ahnung, vielleicht auch schon. Auf alle Fälle, die Analogie dazu, Petrus schreibt, er nennt da Verführer, unvernünftige Menschen nennt er Tiere. Können wir daraus vielleicht etwas lernen? Und diejenigen, die heute das erste Mal da sind oder das zweite oder dritte Mal, nehmt das, was ich jetzt sage, nicht persönlich. Muss auch nicht unbedingt so sein, wie ich das hier schreibe. Aber mir kam dann in den Sinn, du hast Nutztiere. Du hast Menschen, die nützlich sind im Reich Gottes. Treue Menschen, liebende Menschen, hingegebene Menschen, nützlich. Es gibt ein Buch im Neuen Testament, Philemon, glaube ich, Onesimus. Sein Name bedeutet nützlich. Es gibt nützliche Christen, wirklich dienstbereite Menschen, hilfsbereite Menschen. Es gibt die Flieger, leider nicht die Überflieger, die Vögel, die zu Atem kommen, oder? Menschen, die in der Luft sind, die werden nicht sesshaft in ihrem Glaubensleben. Und wehe, du kommst ihnen zu nahe, dann schubst, sind sie weg, wie die Vögel, oder? Kein Hund kann Vögel streicheln. So sind manche Christen auch. Sie fliegen von Gemeinde zu Gemeinde, von Ort zu Ort, von Aufgabe zu Aufgabe manchmal, gell? Aber nicht sesshaft, eben nicht nützlich für die örtliche Gemeinde und auch nicht für das Reich Gottes. Und kommen ihnen ja nicht zu nahe. Und dann gibt es halt die wilden Tiere. Auf die müssen wir aufpassen. Die Zerstörer, die kaputt machen. Von denen spricht Petrus. Das könnte so eine gewisse Analogie sein aus dem. Nein, wir sollen Gott Ehre machen. Machst du mit deinem Leben Gott Ehre? Bist du ein nützlicher Christ in Gottes Augen? Sagt er, gut, dass ich dich hier habe, in dieser Gemeinde und hier dienen kannst. Gut, dass ich dich in meinem Reich habe und mir dienen kannst. Und schon vorwärts machen, gell? Ich weiß. Es fehlt Adam Anfang ein Gegenüber. Wie können wir Gott ehren, indem wir mit den Geschlechtern richtig umgehen, biblisch umgehen? Das ist natürlich jetzt ein sehr aktuelles Thema. Gender lässt grüßen. Kommt im Schöpfungsbericht vor. Wunderbar, gell? Genau. Denn deshalb hat ja Gott zu Adam die Tiere vorbeigeschickt. Er suchte für Adam ein Gegenüber, heißt es in gewissen Bibelübersetzungen, nicht bei allen gleich. Ein Gegenüber, ein ihm entsprechendes, nicht ihm Gleiches. Das betont die Bibel. Und dann staunst du schon, wie dieser Jahrtausende alte Bericht Dinge sagt, oder, die heute aktueller denn je sind. Die genau sagen, wie ist es, wie muss es sein. Heute haben wir nicht Mann, Frau, ein Gegenüber im positiven Sinne, sondern ein Gegeneinander, oder? Mann gegen Frau und Frau gegen Mann. Soll nicht so sein. Und so hat Gott ja wunderbar die Frau erschaffen, speziell gemacht, wie er sonst nichts gemacht hat, euch Frauen. Er hat euch gemacht, wie er sonst nichts gemacht hat. Den Mann hat er aus dem Dreck genommen. Und geformt und gebildet und eingehaucht das Leben. Die Frau ist aus der Rippe des Mannes genommen. Was jetzt besser ist? Also ich finde, die Rippe ist schon besser. Gell? Aber was Gott sich dabei gedacht hat, er hat dort hineingelegt, wie die Verbindung von Mann und Frau sein darf. Wie sie zwei sind und doch eins vom Mann genommen. So ist Gott. Drei, Vater, Sohn, Heiliger Geist und doch sind sie eins. Und so sagt dann der Bericht, und sie werden ein Fleisch sein. Ist das nicht wunderbar? Dieses Miteinander, dieses Gegenüber. Und so würde ich aus diesem Text daraus nehmen, gell, wie können wir Gott ehren, indem wir dieses und heute so dieser Durcheinander, der heute in der Gesellschaft herrscht mit den Geschlechtern, nehmen wir die Bibel zur Hand und lernen wir, was hat Gott dir als Frau, was hat Gott dir als Mann gegeben, zugedacht. Frag dich nicht dauernd, was darf ich nicht, sondern was hat Gott gesagt, was Frauen tun sollen, was Männer tun sollen. Und tun wir es und wir werden ein erfülltes Mann sein und Frau sein und miteinander erleben. Ein Stück weit, wie dieser Punkt 2, gehört eigentlich zusammen zum Punkt 4. Gottes Wort ernst nehmen. Gell? Nicht in die Gesellschaft schauen, was passt dort und dann den Bibeltext rumwürgen. Nein, wir tun doch das, was Gott das Beste für das Beste hält. Kommen wir zum letzten Punkt, zum schönsten Punkt. Der ist leider ein wenig versteckt in Umstände, die sehr tragisch sind. Im 1. Mose 3, Vers 8 lesen wir, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Eine wunderbare Aussage. Sie zeigt uns ein wenig, wie es damals war. Diese Einheit von Mensch und Gott. Von Gott und Mensch. Und dass Gott bei den Menschen wohnte. Und diese Aussage, Gott wohnt bei den Menschen. Wo finden wir diese wieder? Auf der Rückseite des Buches. Im Paradies. Neue Himmel, neue Erde. Dort steht das. Und Gott wird bei den Menschen sein. Jesus. Er wird bei den Menschen sein. Das ist Gottes Idee. Weil der Garten ist ein Heiligtum, wo Gott wohnt. Okay. Und der Mensch, bebaute und bewahrte, lebte in Einmütigkeit mit der Schöpfung und mit Mann und Frau zusammen und ehrte damit Gott. Der Mensch konnte zu jeder Zeit alles Gott fragen. Und das haben die zur guten Zeit miteinander schon bewegt. Ja? Gott, hey, wie hast du dir das gedacht? Da? Dieser Baum, der wächst so schief und so, wie bewahrt man den? Und die Pflanze und die? Und dieses Tier, was für einen Zweck Gott hat dieses Tier? Ich habe es noch nicht rausgefunden. Da konnten sie über alles sprechen. Das Geschöpf mit dem Schöpfer. Es waren bestimmt lange Spaziergänge unter einer wunderbaren Abendsonne. Vor dem Sündenfall. Der Mensch konnte in Gemeinschaft mit Gott reden und leben. Gott war für den Menschen nahbar, sichtbar und Ansprechpartner. Wunderbar, nicht? Harmonie. Und dahin gehen wir wieder. Genau in diesen Zustand. Denn beim neuen Himmel und bei neuer Erde. So komme ich zum Schluss. Oder ja, letztendlich geht es dann, komme ich zu dem Punkt, der Mensch ist dort im Garten, um eben Gott zu ehren und groß zu machen und zum eigenen Vergnügen. Tiefer. Wir sind hier, um Gottes Ehre und seine Herrlichkeit zu verbreiten. Wir fassen diese 5 Punkte, wie du und ich über Gott ehren können, wie folgt zusammen. Ich ehre Gott, indem ich Gottes Heiligtum, seine Schöpfung, den Garten, seine Gemeinde, sein Reich anerkenne, bebaue und bewahre. Ich betone, nicht nur eines dieser drei, sondern alle drei. Das muss ich noch kurz erklären. Gerade in der heutigen Zeit gibt es Menschen, die Schöpfung hochachten. Das ist gut. Aber Gemeinde, der Reich Gottes, hat keine Bedeutung. Es gibt Menschen, die leben in einer Gemeinde. Wunderbar, dienen dort. Aber die Schöpfung hat für sie keine Bedeutung, das Reich Gottes nicht. Reich Gottes heißt, alles, was über dem Gemeindeleben oder nebst dem Gemeindeleben noch alles existiert und gemacht wird, Missionswerke und so weiter. Es gibt Menschen, die wollen Schöpfung vielleicht noch ehren, nicht in eine Gemeinde gehen, aber im Reich Gottes überall unterwegs sind, auf Versammlungen, dorthin gehen, wo eine Konferenz ist, dieses Missionswerk besuchen, unterstützen und das, aber du findest sie nicht in einer örtlichen Gemeinde. Diese drei Dinge, die gehören zusammen. Wir ehren die Schöpfung, wir tun ihr Gutes, soweit wir können in dieser Zeit. Wir gehen in eine Gemeinde, dienen dort mit unseren Gaben und wir unterstützen das Reich Gottes nach unseren Möglichkeiten. Missionswerke, Leute in die Mission gehen und so weiter. Das gehört alles zu diesem wunderbaren Garten Gottes. Wir ehren Gott, indem ich Gottes Wort immer besser kennen, lieben lerne und danach lebe. Ich ehre Gott, indem ich ein nützlicher Mensch werde, der auch die Seltsamen und anderen zu gewinnen sucht, der aber auch beschützt vor den Bösen und Unvernünftigen unter ihnen. Wir ehren Gott, indem wir den geschlechterorientierten Plan Gottes gemeinsam entdecken und einander gegenüber und nicht gegeneinander sind. Das sind so diese
vier Punkte, 1, 2, 3, 4. Der fünfte ist, so, wenn wir das tun, dann ehren wir Gott. Dann sind wir im Zentrum des Willens von Gott. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, alles gut und schön, das ist das Paradies, das war einmal und das wird mal sein, aber was ist mit heute? Das kannst du leben, heute und jetzt. Als erstes Argument. Das zweite Argument ist, in Offenbarung 2, Vers 7, 3, Vers 12 und 3, Vers 21, an die Sendschreiben an die Gemeinden wird das Paradies erwähnt. Und wird gesagt, so wie ihr heute lebt, hat Auswirkungen auf dann. Also deshalb können wir durchaus das machen, was wir heute gemacht haben. Wir gehen ganz an den Anfang der Bibel. Was können wir lernen aus diesen Zeugnissen der ersten beiden Menschen? So kommen wir in die Tiefe, in der Nachfolge mit Jesus Christus. So, ich weiß, das war jetzt wirklich viel. Es gibt noch ein Skript von dem Ganzen. Da steht noch ein bisschen mehr vielleicht halt auch noch dazu, aber das meiste ist gesagt. Wunderbar. Ich staune über Gottes Schöpfung. Wir wollen noch beten. Wir danken Jesus Christus für dein Wirken, dein Handeln. Wir danken dir, Vater, dass du gute Pläne, gute Gedanken für unser Leben hast. Du möchtest uns tiefer zu dir ziehen, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir in diese ursprüngliche Beziehung zu dir kommen können. Danke, können wir auch heute täglich mit dir reden, mit dir unterwegs sein, die tägliche Arbeit verrichten, um dich zu ehren, dich groß zu machen. Und ich weiß, das gibt Freude. Und das werden Menschen sehen. Und sie werden dadurch zu diesem Strom des Lebens, Jesus, zu dir kommen. Darum beten wir, für dafür leben wir. Amen.